Klangvoll. Aus dem Maschinenraum des Musikbetriebes. Der Podcast von Gerald Mertens und Schott Music.
Willkommen zu unserem Podcastgespräch. Ich bin Gerald Mertens. Heute begrüße ich als meinen Gesprächsgast Anna Skrülewer. Hallo, Frau Skrülewer.
Hallo, Herr Mertens.
Frau Skrülewer, Sie sind seit August 2019 Generalmusikdirektorin am Theater Magdeburg und damit auch Chefin der Magdeburgischen Philharmonie. Wir wollen heute in den Maschinenraum Ihres Musikbetriebes schauen. Im Lexikon der Musikberufe steht beim Eintrag Generalmusikdirektor, ich zitiere, der Generalmusikdirektor ist der oberste künstlerische Leiter eines Musiktheaters oder Orchesters. Zitat Ende. Das Wort General stammt als Bezeichnung für die obersten Dienstgrade aus dem Militärjargon. Frau Skrülewer, war meine erste Frage an Sie. Wie viel General steckt in einer Generalmusikdirektorin? Sie befehlen alle Folgen. Wie sieht es aus mit Ihren Befugnissen in Ihrem Maschinenraum zwischen Oper und Orchester? Was können Sie womöglich allein entscheiden, was nicht?
Es ist eine gute Frage, finde ich. Einige Leute fragen mich auch sogar, also warum braucht man einen Dirigenten? Ja? Und vor allem, was ist ein Chefdirigent und die Fähigkeiten eines Chefdirigenten? Weil es ist wirklich sehr klar zu differenzieren in unserem Beruf. Es gibt viele freischaffende Dirigenten, die für sich diese Entscheidung ja, über personale Entscheidungen, auch über künstlerisches Geschehen im Theater und im Orchester, einfach, die wollen sich nicht festbinden. Ja? Die wollen nur viel mehr Abwechslung haben und, sagen wir so, weniger Verantwortung. Ja? Wenn du fest mit einem Haus, mit einem Orchester verbunden bist und vor allem als Chefdirigentin und vor allem als eine Generalmusikdirektorin dieses Theater vertrittst und auch anführst, dann in erster Linie liegt da sehr viel Verantwortung, nicht nur eine künstlerische Verantwortung, aber auch über Schicksal, professionelles Schicksal deiner Musiker, deiner Kolleginnen und Kollegen, weil es ist sehr viel Psychologie dabei. Natürlich bleibt bei vielen Entscheidungen, sagen wir so musikalischen Entscheidungen, bei mir das letzte Wort. Weil Theater ist es einerseits, ist es eine Zusammenarbeit mehrerer Abteilungen, aber andererseits, wie Sie das auch am Anfang richtig angedeutet haben, es ist eine Art Armee. Inwiefern? Ich würde sagen, weil die Hierarchie im Theater sehr stark geprägt ist. Also man muss einfach genau wissen, wem bist du untergeordnet oder über wen kannst du entscheiden und so weiter und so fort. Und ich sage jetzt auch so, ich habe viele Stufen durchgemacht, bevor ich zum General angekommen bin, sozusagen. Ich war auch Repetitorin, Assistentin, Kapellmeisterin und dann bin ich Generalmusikdirektorin geworden. Und sagen wir so, wenn du ein General werden musst, dann musst du auch als Soldat natürlich alle Stufen mitmachen und aber diesen auch dieses Bestreben auch haben. Und also einerseits, natürlich gibt es viele Entscheidungen, die ich alleine, aber in Einführungsstrichen machen darf, weil Theater, ich möchte wirklich betonen, das ist Teamarbeit in erster Linie. Ich finde es auch nicht schön, wenn man einfach so sagt, okay, so ist es und ich will überhaupt keine andere Meinungen von anderen Abteilungen, Abteilungsleiter hören. Ja? Das darf man so machen, aber wir wollen ja zusammenarbeiten und das ist ganz wichtig, finde ich.
Ja, vielen Dank für diese erste Einschätzung. Sie haben es eben schon angesprochen, vor Ihrer Tätigkeit in Magdeburg waren Sie ja unter anderem erste Kapellmeisterin in Darmstadt. Sie waren am Schleswig-Holsteinischen Landestheater und Sinfonieorchester in Flensburg. Sie haben bei Simone Young assistiert, als sie ihrerseits GMD an der Hamburgischen Staatsoper war. Was haben Sie für sich aus diesen Stationen in Sachen Machtstrukturen, Abhängigkeiten, aber auch Einflussmöglichkeiten und Veränderungspotenzialen mitgenommen?
Ja, das ist auch eine sehr wichtige Frage, vor allem für die Kolleginnen und Kollegen, die ihren Weg starten sozusagen. Ich hole ein bisschen aus, zum Beispiel, wenn bei uns die Repetitoren sich vorstellen, dann ist es für mich auch immer sehr wichtig zu wissen, was sind ihre Ziele. Und ich frage immer, was ist dein Ziel? Möchtest du später ein GMD werden? Möchtest du nur mit Sängern als Repetitor arbeiten oder möchtest du mal auch dirigieren? Aber also welche Ziele? Weil da natürlich liegt auch in meiner Macht auch die Möglichkeit, die zu fördern, aber auch zu fordern. Ja, und aus allen meinen Stationen habe ich natürlich verschiedene Erfahrungen mitgenommen. Man kann nicht sagen, dass jeder Tag im Theater Spaß macht. Ich meine, das ist Arbeit, das ist normal. Also viele Leute kommen zusammen. Wir arbeiten natürlich auf ein Ziel gemeinsam hinaus. Aber es passieren auch manchmal Reibungen, weil manchmal auch Machtspiele. Und vor allem, wenn du in einer ganz kleinen Position bist, unten und als Assistentin irgendwo in einem großen Haus anfängst und jedes Haus hat auch unterschiedlichen Charakter, sagen wir so, oder unterschiedliche Dynamik. Ja. Und Hamburg zum Beispiel ist ein sehr großes Haus mit sehr viel Repertoire und oft einfach ohne Proben muss man alles machen, übernehmen und die Sänger unterstützen. Und auch ich wurde dort auch einfach in den Orchestergraben sozusagen reingeschmissen, Vorstellungen ohne Proben übernommen. Und du musst wissen natürlich, wie du weiterkommst. Und manchmal natürlich, wenn du ein neuer Mensch bist am Theater, dann einige Leute testen dich, wie weit können sie kommen? Dann musst du auch manchmal Grenzen setzen. Also ich sage dir so, im Theater muss man schnell lernen, eine dicke Haut zu haben und nicht alles, was drumherum passiert, persönlich zu nehmen. Das ist auch ganz normal, dass manchmal Unzufriedenheit kommt. Aber ich finde ganz wichtig zu lernen, dass man einfach drüber schaut. Ja, dass man einfach schaut, okay, war jetzt zum Beispiel jetzt diese Reibung oder mit Kollegen, nur weil jeder einfach eigenes Resultat erreichen möchte und deswegen sind die jetzt so aufgeregt, weil die einfach erstmal mit dem Prozess unzufrieden sind. Okay, dann suchen wir gemeinsam eine Lösung, dann können wir uns vielleicht ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen anschreien, aber so ein bisschen so Reibungen entstehen, aber danach also kommt man trotzdem gemeinsam zum Ziel und für mich ist es kein Problem, weil man muss auch Respekt, immer Respekt behalten, finde ich. Oder wenn du merkst, dass irgendjemand, der über dir steht, sozusagen jetzt seine Macht ausüben möchte und einfach dir zeigen möchte, ich bin jetzt der Wichtigste und du musst mir einfach gehorchen, da muss man, finde ich, auch keine Angst haben, diesen Personen einfach die Grenzen zeigen und sagen, okay, ich kann meinen Job, ich bin vorbereitet, aber bis dahin und nicht weiter. Ja, also sagen wir so, nett ist kein Beruf, aber Respekt muss immer vorhanden sein.
Glauben Sie, dass sich da in den letzten Jahren, seit Sie in diesen Stationen waren, bis heute etwas verändert hat?
Es verändert sich viel jetzt. Ich finde, wir befinden uns auch in einem Entwicklungsprozess, überhaupt, wie die Strukturen funktionieren und wie sie oft neu erfunden werden. Oft zum Vorteil, aber manchmal finde ich, es ist nicht nur in der Kultur, aber grundsätzlich auf der Welt, in der Politik. Es kommt mir so vor, dass wir uns viel mehr nur über Begriffe, über Sprachlexikon uns beschäftigen, wie wir dies oder jeniges sagen oder uns ausdrücken, aber die Probleme werden dadurch nicht gelöst. Es ist natürlich, was zum Vorteil geworden ist, dass heute wird es überhaupt nicht mehr respektiert, dass ein Dirigent kommt und einfach die Musiker unterdrückt und sagt, also ich bin jetzt hier der Boss und macht sozusagen alles, was er will und sozusagen Macht missbraucht. Auch die Gesetze haben sich verändert. Ja, so zum Schutz der Arbeitnehmer und Musiker und auch Sänger und so weiter. Nun muss man trotzdem immer diese Balance finden, weil letztlich, wenn du leitest, wenn du Dirigentin bist, ja, oder sogar Generalmusikdirektorin bist, dann wollen auch deine Musiker von dir eine Entscheidung haben. Und man muss immer wissen, bevor man überhaupt zu so einer leitenden Position kommt, für sich im Klaren sein, von Anfang an. Nicht jede Entscheidung von mir werden alle mögen. Das ist auch ganz normal. Würde ich auch sagen, nicht normal, wenn alle hundertprozentig alles mögen, was du magst, dann ist es auch nicht ehrlich. Ja? Und deswegen muss man manchmal drüber schauen, einfach zum Ziel. Was führt zum Ziel? Und nie vergessen, dass wir trotzdem uns nachher in die Augen schauen dürfen. Also das ist natürlich so eine Balance.
Ja, wunderbar. Wir haben in Deutschland, in Görlitz, in Nürnberg, in Reutlingen und in Magdeburg gegenwärtig 4 Chefdirigentinnen. Bei insgesamt 129 klassischen Berufsorchestern. Wurden Sie als weibliche Dirigentin besonders gefördert?
Ja, ich würde sagen, ob das jetzt ein Glück war oder Zufall, es hat bei mir auch als Zufall angefangen, wie ich überhaupt zum Delegieren kam. Das war auch in Baden-Württemberg eine Förderstelle von Ministerium, Kultusministerium für Frauen, die dann in dieses Dirigierberuf einsteigen an der Musikhochschule, an der Karlsruher Musikhochschule im Bereich Musiktheater. Die haben eine begrenzte Stelle aufgemacht für Frauen als Assistentin für die Chefdirigentin dort an dieser Musikhochschule. Und das heißt, die haben aus schließlich nur Frauen gesucht. Und ich habe mich da beworben und wurde erstmal musikalische Assistentin von Alicia Munk, die damals Opernstudio da geleitet hat. Also das heißt, also dieses Förderprogramm hat mir ermöglicht, überhaupt mir erstmal ein Bild zu machen, was ist Musiktheater und ob ich das machen möchte. Und ehrlich gesagt, damals hatte ich überhaupt keine Pläne, Dirigentin zu werden. Und damals wurde es mir klar, ich möchte mich mit dem Theater und mit Orchester und mit dieser Küche sozusagen, möchte mein Leben verbinden. Und so hat es angefangen. Und später, als ich schon dann nach Darmstadt, als ich schon erste Kapellmeisterin in Darmstadt war, dann wurde ich in Dallas, auch in einem Förderprogramm für Dirigentinnen an der Dallas Oper, für 5 Jahre aufgenommen. Und das war auch ein super Programm. Ich finde, so ein Programm brauchen nicht nur Frauen, aber auch männliche Dirigenten. Weil die haben uns sehr viel Hintergrundinformationen gegeben, wie überhaupt dieses Geschäft funktioniert. Was braucht ein Dirigent? Welche Fähigkeiten muss ein Leiter haben? Das war für mich auch, wir haben viele Workshops und viele Leute, die sich, wir haben weniger sozusagen Dirigierungs-Workshops gehabt, sondern eher für die Leitende, für Manager-Position und so weiter. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig. Und eine von den mehreren Schlüsselpunkten, was für mich da wichtig war, zu wissen, dass der damalige Intendant von der Dallas Oper gesagt hat, es ist auch ganz wichtig, wenn du viele Mitarbeiter hast und ihr sitzt in der Runde, es ist ganz wichtig, dass du den Leuten zuhören kannst, dass sie sich auch aussprechen dürfen. Ja, du hörst denen zu, deren Meinungen und so weiter. Letztlich triebst du natürlich deine eigene Entscheidung, aber du musst denen zuhören können. Das ist eine sehr wichtige Fähigkeit, die wir als leitende Personen nicht vergessen dürfen, finde ich.
Ja, gerade im musikalischen Bereich ist Zuhören ja so unheimlich wichtig. Wie sieht es denn aus Ihrer Sicht? Braucht es mehr Förderung für den weiblichen Dirigentennachwuchs? Denn wenn wir in die Zahlen gucken, beim Musikinformationszentrum beispielsweise, da haben wir inzwischen 36,7% weibliche Studierende. Das ist ja schon eine deutliche Zahl. Aber in den Dirigierführungspositionen haben wir halt noch im Vergleich jedenfalls einen deutlichen Nachholbedarf. Also muss da mehr passieren im Bereich der gezielten Förderung von Frauen als Dirigentinnen?
Es ist schwierig, finde ich, weil man kann das nicht so pauschal beantworten. Noch vor 10 Jahren ungefähr wurde ich immer gefragt, warum gibt es so wenig Dirigentinnen? Jetzt kommt die nächste Stufe, jetzt werde ich immer gefragt, warum gibt es so wenig Chefdirigentinnen? Das heißt also, wir sind schon weiter, weil Chefdirigent heißt nicht einfach gut dirigieren zu können. Es ist auch irgendwie ein Trend vielleicht geworden oder im Werden, das auch nicht nur im weiblichen Bereich. Oft will man ganz, ganz junge Dirigenten zum Chef machen. Einige sind als Ausnahmen wirklich dazu fähig, aber ich finde, Chefdirigent ist nicht nur ein guter Dirigent, sondern du brauchst diese menschliche Erfahrung, weil du musst wirklich oft, vor allem in mittleren und in kleinen Häusern, musst du sehr viel Bürokratie selber machen und du musst sehr viel über viele personelle Entscheidungen treffen. Und da sind Menschenschicksale, Leute, die vielleicht 30, 40 Jahre älter sind als du. Und wenn du dann mit Anfang 20 kommst, du kannst vielleicht musikalisch inspirieren, aber ob du dann über einen Kollegen, der so Mitte 40 oder Mitte 50 dasteht und schon sehr viel geleistet hat und dann Entscheidungen treffen, ist es schwierig. Ja? Was Frauen angeht, kommen wir zurück zu diesem Punkt. Ich finde, es ist im Werden, weil eben es gibt im Moment wirklich unterwegs sehr viele ganz tolle Dirigentinnen, finde ich. Also die freischaffend arbeiten, einige haben schon Kapellmeisterstellen bekommen. Und ich bin mir ganz sicher, dass in 5 Jahren das Bild auch schon anders aussieht und in 10 Jahren auch wirklich ganz anderes aussieht. Es muss ein natürlicher Prozess werden, finde ich.
Ja, wunderbar. Dann sind wir doch mal sehr gespannt, wie sich die Zahl der Dirigentinnen auf Führungspositionen in den nächsten 5 bis 10 Jahren entwickelt. Das werden wir weiter beobachten. Lassen Sie uns noch zum anderen Thema kommen, das auch etwas mit Entscheidungsmacht in Anführungszeichen oder Entscheidungspotenzial zu tun hat, nämlich Spielplanentscheidungen. Wie treffen Sie Spielplanentscheidungen? Was sind wesentliche Faktoren im Musiktheater auf der einen Seite und im Konzertbetrieb auf der anderen Seite? Und welche Rolle spielen dabei Erwartungen oder Vorlieben des Publikums?
Ja, das ist auch eine Balance-Sache. Also wenn wir über Publikum und unsere künstlerische Planung sprechen, man muss natürlich immer schauen, in welcher Stadt du bist. Es ist ganz wichtig, bevor du zu deinem Amt kommst, dich auseinanderzusetzen, was wurde früher gespielt. Versuchen rauszufinden, obwohl es dauert trotzdem Monate, manchmal Jahre, ja, aber versuchen herauszufinden, was ist ganz besonders hier wichtig fürs Publikum, weil wir wollen einerseits Stammpublikum fördern, das ist ganz wichtig, und andererseits auch neue Werke oder Sachen, die vielleicht nicht so viel gespielt werden, also sagen wir so, oder Sachen, die wovon ich persönlich sehr überzeugt bin, aber die vielleicht hier nicht so populär waren, die Publikum ein bisschen auffordern, ja, also auch wieder diese Balance zu finden. Und es ist eine Sache. Andere Sache, was Spielplan im Musiktheater betrifft, ist auch in jedem Haus Hierarchie auch anders strukturiert. Ja, meistens ist es so, dass du mit dem Intendanten, mit Dramaturgen, mit Operndirektion, dass ihr zusammensitzt und dass du auch deine Vorschläge machst. Natürlich, wenn es einen Generalintendanten gibt, ja, dann liegt auch das letzte Wort bei dem Generalintendanten, was Musiktheater betrifft. Das ist auch wieder diese Hierarchiesache, ne? Andererseits, du musst natürlich als Generalmusikdirektor und Chefdirigent immer das Auge drauf haben, können wir uns das leisten seitens Orchester und so weiter und Dienste. Also man muss auch praktisch denken. Ja, also was bringt mir, wenn ich jetzt in einem Haus, wo ich ein ganz kleines Orchester beschäftigt ist, sage eben, wir möchten den Ring spielen, ja, und dann musst du wissen, ja, können wir uns das überhaupt leisten, oder ich möchte nur Strauss spielen, Elektra, ja, aber wir haben nicht genug Musiker zum Beispiel, ja, also das ist praktisch denken und trotzdem künstlerische Ideen verwirklichen. Bei dem Konzertplan, es ist auch in jedem Haus anders. In Magdeburg habe ich das Glück, dass ich alleine über, was heißt alleine, wir haben auch ein Team, wir haben Dramaturgen, wir haben auch Orchesterdirektor, und ich hole mir gerne auch Ratschläge und so von meinen Kollegen. Aber ich darf alleine auch über Konzertspielplan entscheiden, auch über Gastdirigenten, über Solisten. Ja, aber ich finde es immer am besten eine Teamarbeit, sodass man sich austauschen kann.
Wie lange ist bei Ihnen der Vorlauf? Bleiben wir mal beim Konzertplan. Also wir sind jetzt in der Saison 22/23. Welche Saison haben Sie jetzt schon in der Vorplanung?
Also wir haben schon nächste Saison abgeschlossen. Also ich versuche immer frühzeitig mir Gedanken zu machen. Das heißt, schon in der letzten Spielzeit habe ich mir grobe Gedanken gemacht, welche Gastdirigenten möchte ich einladen oder welchen Bogen und so weiter. Und dann beginnen wir ab Ende letzter Saison und natürlich ganz aktiv Anfang dieser Saison schon mit Terminen, mit Solisten und so weiter. Andererseits, es gibt einige, die schon natürlich 2-3 Jahre im Voraus planen. So weit sind wir nicht, weil wir sind ein mittleres Haus, ne? Und ich weiß, einige Orchester, weil ich auch als Gastdirigentin unterwegs bin und manchmal kriege ich Verträge, zum Beispiel, die schon 2 Jahre im Voraus abgeschlossen sind. Und manche fragen sehr spät. Ne? Also das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Ja, und deswegen, also nächste Spielzeit ist bei uns so gut wie abgeschlossen. Und wenn das jetzt dann Januar, Februar, eigentlich bis Ende Januar muss das feststehen, dann beginne ich mit meinen Gedanken erstmal für die übernächste Spielzeit. Aber eigentlich habe ich schon einige Gedanken. Ja.
Gibt es bei Ihnen oder gefühlt im Tagesbetrieb eigentlich noch Raum für Spontaneität? Denn in der Corona-Pandemie war es ja erforderlich, sehr spontan, sehr kurzfristig alles, was geplant war, über den Haufen zu schmeißen und sehr schnell Dinge aus dem Boden zu stampfen, wo man früher mal gesagt hat, also jetzt in einer Woche, was Neues geht ja gar nicht. Und während der Corona-Pandemie ging es dann auf einmal. Hat natürlich auch bei vielen Beschäftigten dann zu einem Verschleiß geführt, gerade im Ticketverkauf und in anderen Bereichen, also Disposition, die ja doch sehr am Rad gedreht haben. Aber wie sieht es aus mit Spontaneität in einem doch sehr durchgeplanten Betrieb? Was geht da noch?
Also ich kann da auch nicht alleine entscheiden, denn dann muss ich natürlich mit unserem Chefdisponenten, mit allen Abteilungen, die da auch mit beteiligt sind. Wenn zum Beispiel manchmal irgendeine Anfrage kommt, kurzes Gastspiel, ja, wir können leider keine lange Gastspiele machen, weil wir müssen natürlich Musiktheater, Ballett, auch Konzert und Kammerkonzerte und so weiter und so fort bedienen. Wir können nicht lange weg sein, weil wir sind ein Orchester für alle sozusagen. Aber oft zum Beispiel die Stadt oder die Landesregierung, die sind da sehr kurzfristig mit Anfragen und die sind natürlich unser Arbeitgeber. Und wenn sie uns anfragen, dann müssen wir ganz spontan reagieren. Und es ist auch gut, dass wir auch ein gewisses Repertoire haben, eine Basis haben, wo wir sagen, okay, wir können schnell irgendeine Beethoven-Sinfonie immer spielen oder das und dies und so, und so, dass wir, ich habe eben, wenn Landesregierung fragt, dann ist es alles machbar zum Beispiel.
Also schnell geht dann immer doch noch. Ja,
ja, wenn es wirklich, man muss schauen, aber also dann müssen alle einfach zusammen arbeiten.
Man sagt ja, es gibt kein zweites Mal für die erste Begegnung. Das gilt so zwischen Menschen. Aber das gilt ja auch für den ersten Auftritt einer Dirigentin oder eines Dirigenten vor einem Orchester. Wie empfinden Sie oder haben Sie jeweils Ihre erste Begegnung mit einem Orchestergefühl? Fühlen Sie sich nach 10 Minuten durchgecheckt oder wie ist so diese erste Begegnung?
Ja, ich würde auch sagen, nicht nur ich werde gecheckt. Ich checke ja das Orchester auch. Und ja, das ist tatsächlich so. Ich habe neulich auch darüber nachgedacht. Also es gibt manchmal Situationen, du kommst zu einem Orchester und du bist ja, wie du bist. Und ich bin eigentlich schon über, sagen wir so, über diese Stufe drüber, wo ich früher, als ich noch neu im Geschäft war, ich wollte unbedingt alles gut machen, alles richtig machen. Und dann, als ich nach Dallas kam, die haben gesagt, ja, du machst alles richtig, du musst das nicht extra zeigen, du musst dich entspannen. Und das hat mir bei mir so einen Klick gemacht. Und jetzt bin ich zu dem Punkt gekommen, ich bin so, wie ich bin. Ich bin offen für die Vorschläge, aber das, was ich weiß, was ich will, und dann muss ich schauen, wie was ich kriege, sagen wir so. Weil wir müssen natürlich unsere klare Vorstellungen haben, aber mit einem Orchester ist es so, mit dem anderen ist es anders. Und du musst auch, finde ich, auch eine gewisse Balance finden, wie du zu deinem Ziel kommst. Und es ist tatsächlich so, mit manchen Orchestern, du kommst und du spürst, man kann das nicht erklären, Ja, das läuft irgendwie. Und manchmal, ja, da musst du, weiß ich nicht, mehr investieren. Das ist sehr viel, finde ich, psychologische Arbeit, mit einem Orchester zu arbeiten, weil da sitzen Menschen und die prägen auch das Charakterbild eines Orchesters. Und bei manchen musst du nur einmal lächeln, dann klappt das alles. Und bei anderen oder auch mit dem gleichen Orchester, manchmal musst du einfach eine Stelle auseinandernehmen oder eine Gruppe und einfach auffordern, nee, Leute, so klappt das nicht. Oder was wollen wir eigentlich gemeinsam? Also das ist unterschiedlich.
Wie würden Sie denn jetzt, ohne ins Eingemachte zu gehen, Ihr Verhältnis mit Ihrem aktuellen Orchester, also der Magdeburgischen Philharmonie, beschreiben?
Was ich gut finde an unserem Orchester, die sind sehr kooperativ. Ja, also die haben auch ihre Traditionen, die haben auch ihre wirklich gute Basis, aber es ist nicht so, dass sie, das haben wir immer so gespielt und wir sind gar nicht bereit, jetzt irgendwas zu verändern. Ja, und das finde ich gut, dass sie wirklich, man kann sehr viel sozusagen ausprobieren, auch künstlerische Ideen ausprobieren und manchmal sagen, okay, ich habe mir das so vorgestellt, aber ich finde es anders jetzt rum ist besser. Also, und da sind sie auch bereit, schnell sich umzuschalten. Ja, und natürlich, wenn man jeden Tag, das ist auch wie in der Familie, wenn man jeden Tag oder kontinuierlich miteinander arbeitet, es gibt manchmal Phasen, wo du merkst, die Leute sind total müde. Ja, also es ist oft auch zwischen den Jahren oder am Ende der Saison, wo wirklich alle schon keine Kraft mehr haben. Und wenn du dann noch kommst und sagst, ja, jetzt möchten wir noch für die nächste Spielzeit noch was probieren oder und du merkst, es geht gar nicht mehr. Und dann musst du versuchen, einfach die Zügel ein bisschen loszulassen. Und das finde ich auch wichtig, einfach dieses Gespür zu haben, wo du die Leute aufforderst und wo du manchmal sagst, okay, gut, ich habe Vertrauen zu euch, wir lassen das jetzt so, wie es ist, aber beim nächsten Mal muss es dann besser werden.
Können Sie sich auf Ihr Orchester verlassen? Es gibt ja diese eine Dirigentenanekdote, ich weiß gar nicht mal, wer das war, wo der Dirigent in einem Gastspielsaal dann dem Orchester gegenübertritt. Ihr kennt das Stück, ich kenne den Saal, wir brauchen keine Probe.
Also es gibt manche Stücke, wo ich weiß, dass ich das so machen könnte. Ja, und es gibt auch manche Stücke, wo man auch weiß, man soll nicht zu lange an denen probieren, weil sonst es wird übergeprobt. Man muss auf gewisse, wie sagt man, also Spontanität lassen. Ja. Auch jeder Dirigent ist anders. Ich weiß, es gibt manche Dirigenten, die wollen bis zum letzten Komma alles durchprobieren. Ich bin eher anders. Wenn alles klappt und wenn ich spüre, ach, okay, gut, da lieber lassen. Und dann kommt dann bei der Aufführung oder bei der Generalprobe also mehr Schwung noch rein. Ja? Also, weil ich möchte das Resultat am Tag der Aufführung haben und nicht bei der vierten Orchester-Alleinprobe oder bei der Generalprobe. Es gibt auch von Mravinsky, von diesem berühmten russischen Dirigenten, viele Geschichten. Er war ja so wirklich zig Jahre damals in Leningrad, also Philharmonie, Chefdirigent. Und er war dafür bekannt, dass er unendlich viele, viele Proben gemacht hat. Er hat natürlich das Orchester auch unglaublich hochgebildet, erzogen, ja. Aber manche Musiker haben auch erzählt, dass er hat für irgendeine Schostakowitsch-Symphonie, weiß ich nicht, vielleicht 20 Orchesterproben gemacht. Ja, da sind andere Verträge, sagen wir so. Und dann nach der Generalprobe hat er das Konzert abgesagt, weil er sagt, wir haben unser Höhepunkt jetzt schon erreicht. Wir werden dann besser werden wir nicht spielen. Also das können wir uns hier in Deutschland nicht leisten. Und deswegen ist es bei uns hier natürlich alles sehr strukturiert, also auch Anzahl der Proben. Und ich muss aber sagen, zum Beispiel in Amerika sind das noch weniger Proben. Wir probieren hier schon von Anfang an viel mehr als in Amerika.
Sie haben ja 2022 mit der Oper Grete Minde von Eugen Engel auch einen nationalen, internationalen Erfolg erzielt. Und das ist ja doch eine eigentlich noch nie richtig aufgeführte Oper gewesen. Wie ist da so auch das Setting im Orchester, wenn man mit einem völlig unbekannten Stück kommt, wo ja wirklich jeder sich komplett neu reinfinden muss in eine komplett neue Tonsprache, weil man es eben noch nie gehört hat. Wie ist so ein Arbeitsprozess oder wie ist so ein Entwicklungsprozess? Jetzt, Sie kommen mit der Idee, die wird umgesetzt und jetzt geht's in den Probenprozess. Wie ist da so dieser Flow zwischen Ihnen und dem Orchester?
Das war natürlich ein sehr langer Entwicklungsprozess und auch sehr emotional, auch besonders für mich, weil du konntest den Komponisten eben nicht sprechen. Er war ja schon lange tot. Ja, weil normalerweise bei einer Uraufführung hast du immer den Komponisten dabei. Er kommt zu Proben und dann gibt es einen Austausch. Er kann was verändern oder dies und das. Und hier nur ich eigentlich von Anfang an. Erstmal, du brauchst eine Person, in dem Fall war ich das, die 200% davon überzeugt war, dass dieses Werk das verdient hat, künstlerisch. Nicht nur wegen dieser tragischen Geschichte, sondern auch künstlerisch verdient hat, diese Anerkennung zu bekommen. Und natürlich am Anfang, als wir die ersten Proben, weil wir mussten auch erstmal die Orchesterstimmen erstellen. Es gab keine Orchesterstimmen, es gab nur eine Partitur und einen Klavierauszug. Und dann haben wir eine Firma beauftragt, die hat für uns Orchesterstimmen geschrieben. Dann haben wir viele Korrekturen gelesen, dies und das. Und dann haben wir erstmal mit Orchester so Leseproben gemacht, um auch zu schauen, ob es noch Fehler gibt und so. Und das war natürlich sehr mühsam, weil wir haben erstmal Streicher separat gemacht, Bläser separat gemacht. Und da kann man natürlich nicht sofort hören, wie das in der Vertikale klingen wird. Und das war natürlich am Anfang sehr mühsam, auch für die Musiker. Und ich musste denn immer so am Anfang so erstmal ein Gefühl vermitteln, wart's mal ab. Also wenn alles zusammenkommt, wenn wir das alles einstudiert haben, dann werdet ihr das Stück lieben. Und so ist es am Ende tatsächlich gekommen, vor allem, weil dieses Stück gibt es so viele Schichten, klangliche Schichten, auch von den Instrumenten. Es ist so vom Bild her viel mit wie Strauss. Und ich habe den Musikern auch immer gesagt, ihr müsst euch vorstellen, wenn wir jetzt Salome zum Beispiel oder Rosenkavalier zum ersten Mal aufführen würden, ja, und so viele Noten und so, wie kennen das wirklich von Schallplatten, wir wissen, wie das klingen wird. Aber hier wissen wir noch nicht, und ihr, weil ihr hat, jeder hat nur einzelne Stimme. Aber oft diese viele Schichten funktionieren nur in der Vertikale und vor allem noch, wenn die Sänger dazu kommen, weil man braucht wirklich Gesamtbild. Also so ist diese Partitur strukturiert. Und dann, als dann die Sänger auch, das war so, dass wenn wir das mit Klavier gespielt haben, man kann nicht alles am Klavier bei dieser Oper darstellen, wie das im Orchester klingt. Und da musste ich dann auch immer erzählen, ja, es wird dann so und so klingen. Das war am Anfang sehr abstrakt für alle. Und als wir dann alle zusammengekommen sind, dann begann dieser Prozess künstlerischer Begeisterung. Ja. Aber das war natürlich ein langer Weg.
Eugen Engel wurde ja 1943 im Konzentrationslager Sobibor ermordet. Wie sind Sie auf seine Musik gekommen?
Durch Zufall. Ein guter Freund von mir und von meinem Mann, der lebt in Berlin, er ist kein professioneller Sänger, aber er ist Musikliebhaber. Und er hat irgendwie die Lieder von Eugen Engel gehört, weil in Berlin, weil Eugen Engel kam damals aus Berlin, gab es diese Stolperstein-Verlegung, dieses Projekt. Und ich glaube, da wurden die Lieder von Eugen Engel gesungen. Und er fand die Lieder so toll, diese Musik, sodass er den Kontakt mit der Familie in San Francisco aufgenommen hat und hat die gefragt, was hat denn dieser Mann noch komponiert? Und die haben gesagt, er hat eine Oper komponiert. Und nach Fontane, Grete Minde, und dann dachte er, Grete Minde, so das also das findet ja nicht weit von Magdeburg statt. Also erstmal so hat er gedacht und hat mir diesen Klavierauszug gegeben. Ich habe das zu Hause durchgespielt und war sofort von dieser Musik begeistert. Und ich habe auch bei den Gesangspartien, bei den Hauptpartien auch gesehen, dass wir auch die Sänger dafür haben. Ja, und dann habe ich natürlich damals mit Karen Stone, mit unserer Intendantin gesprochen, habe gesagt, hier wäre es eine richtige Entdeckung. Und wir hatten tatsächlich noch eine Lücke in dem Spielplan gehabt, weil wir haben damals, als ich kam, wirklich die 3 Jahre, ihre letzten 3 Jahre sozusagen geplant, also langfristig geplant. Und bei der letzten Spielzeit von Karen Stone, also wir wollten damals entweder eine Uraufführung oder eine Wiederentdeckung, irgendwas Spezielles haben. Und so kam das einfach. Und sie sagte, ja, dramaturgisch und so. Und dann haben wir für sie am Klavier das auch einige Ausschnitte gespielt. Und bei dieser spätromantischen Musik, sie war auch davon überzeugt und hat mir auch, danke an Karen Stone, tatsächlich vertraut meinem künstlerischen Geschmack sozusagen, vertraut, weil ich war am Anfang eine, die immer im Haus gesagt, ja, das wird toll, das ist eine fantastische Musik und so. Ich habe immer allen dieses Gefühl vermittelt.
Ja, man muss wahrscheinlich auch gerade bei solchen Produktionen, die jetzt sehr, sehr ungewöhnlich auch ein Stück weit randständig sind, dafür brennen, um sie durchzusetzen am Ende des Tages. Ich glaube, das überträgt sich dann ja auch auf die Beteiligten und wenn es gut läuft, auch auf das gesamte Produktionsteam und natürlich das Publikum. Das ist ja am Ende des Tages dann doch mit das Wichtigste, dass auch das Publikum ein völlig unbekanntes Stück dann wahrnimmt. Und das sieht man ja erfreulicherweise auch in anderen Opernhäusern, dass es da immer wieder Ausgrabungen gibt, wo man sagt, wow, was ist das für eine tolle Musik, warum ist die so lange in der Versenkung gewesen? Ja, also beispielsweise Erich Wolfgang Korngold, wo es ja auch die großen Opern gibt, wo man sagt, boah, klasse Musik, ja. Eine Frage noch wieder zurück in den Maschinenraum, denn wir haben ja vorhin so ein bisschen mal über das Verhältnis zum Orchester gesprochen, von Ihnen als Chefdirigentin, welche Rolle spielt dabei eigentlich der gewählte Orchestervorstand?
Es ist auch für mich persönlich mein erster Ansprechpartner und auch Verbindungsglied zum Orchester. Ja, weil bei uns sind 83 Leute im Orchester und ich bin alleine. Ja, und als ich gekommen bin, ich habe auch sofort den Leuten ganz klar, also sagen wir so nett, aber klar, ganz bestimmt gesagt. Ich habe gesagt, wenn ihr von mir was wollt, ihr seid 83 Leute, und jeder hat mal irgendein Problem oder ein Anliegen. Bitte sprecht mich nicht irgendwo im Flur an oder in der Kantine oder da und da, weil wenn ihr wollt, dass ich mich mit eurem Problem beschäftige, dann brauche ich auch ein bisschen Zeit. Ja? Schreibt mir kurz eine E-Mail, ich antworte immer schnell, also, und dann kann ich wirklich schauen, ob wir uns treffen müssen oder welche Wege, weil es gibt manchmal Sachen, wo ich sage, okay, gut, ich muss auch nicht nur dirigieren, ich muss auch delegieren können. Ich finde es auch eine sehr wichtige Fähigkeit für einen Leiter, weil du kannst nicht über alles Kontrolle behalten. Kannst du natürlich, aber dann gehst du auch psychisch kaputt und physisch. Also du musst deinen Mitarbeitern und anderen Abteilungsleitern wirklich vertrauen und wissen, okay, das gehört dahin, das gehört dahin. Und einfach sagen, ich brauche dieses Resultat. Wie ihr dahin kommt, eigentlich interessiert mich nicht. Also man muss auch da die Zügel ein bisschen lassen. Und beim Orchestervorstand ist es sehr wichtig, weil wir sind ständig im Austausch. Und wenn irgendwas ist, also auch die haben sofort offenes Ohr bei mir und so kann man schneller auch über Probleme sprechen, weil es ist normal, wenn so viele Menschen zusammenkommen, dass auch Missverständnisse entstehen. Und das habe ich auch von Anfang an gesagt. Ich habe gesagt, wenn irgendwas ist, auch wenn ich kann irgendwas sagen und der andere Mensch empfindet das ganz anders oder persönlich oder verletzt, ich weiß es nicht, ja. So, und dann bitte, wir müssen darüber sofort entweder sprechen oder den Fall klären, weil wenn man darüber schweigt und dann kommt noch eine Sache, dann entsteht eine große Katastrophe. Das ist so wie in einer Familie.
Ja, ein Orchester ist ja ein Stück weit auch ein bisschen Familie. Routine und Erfahrung sind in einem Orchester ja durchaus wichtige Parameter. Sie haben das vorhin angesprochen, wenn die Landesregierung ruft, eine Beethoven-Sinfonie schnell geht immer. Und im Orchester gibt es natürlich auch sehr erfahrene Mitglieder, die da schon seit 2 oder 3 Jahrzehnten arbeiten. Die haben unbefristete Verträge. Sie kommen da als Chefdirigentin, haben in der Regel einen limitierten, auf 3 oder 5 Jahre limitierten Vertrag. Und das Orchester hat schon mehrere Chefs kommen und gehen. Sehen. Wie geht man mit diesem Spannungsverhältnis um, hier die langjährig erfahrenen, routinierten Orchestermitglieder, unbefristet, die kennen wirklich den Maschinenraum aus dem Innersten und haben da wirklich schon viele, viele Werke gespielt und 5-mal die Zauberflöte in verschiedenen Inszenierungen wahrscheinlich. Wie ist das als Dirigentin dann quasi in so ein hochkomplexes Gebilde reinzukommen und da zu agieren?
Ja, das ist so, also als ich nach Magdeburg kam, da hatte ich auch ein bisschen schon was in der Tasche gehabt. Also ich war nicht total unerfahren. Deswegen, ich finde, es ist schon wichtig, wenn du zu so einem Posten kommst, dass du auch was mitbringen kannst. Ja, aber ist es auch schön so, dass wir voneinander ständig lernen können. Ich finde, auf dem Gebiet ist es wichtig, vor allem Leute, die schon so lange oder 5-mal, weiß ich nicht, Durandot oder dies und das gespielt haben. Für mich ist es ein Vorteil, dass wir dadurch eine gute Basis haben. Und dann muss ich nicht von Null anfangen. Ich betrachte das so. Ja, deswegen ihre Erfahrung nehme ich gerne. Und dazu einfach meine künstlerische Ideen. Wenn manchmal stimmen sie miteinander und wenn die einfach anders sind, dann muss ich die Musiker davon überzeugen, dass meine künstlerische Vision jetzt anders ist, als so, als sie das vorher gespielt haben.
Lassen Sie uns noch auf ein anderes Thema gucken, nämlich auf das Publikum, und zwar das junge Publikum. Das junge Publikum von heute ist ja bekanntlich das Erwachsene von morgen. Müssen Orchester und Orchesterleitung noch mehr für die Publikumsentwicklung tun?
Finde ich, ja. Ich glaube, wir befinden uns jetzt in einem Spagat und in einem Experimentierfeld, weil auch in unserer Zeit durch Internet geprägt, ja, und wie bekannt natürlich junge Menschen, meistens im Internet präsent als im normalen Leben. Und wie kriegt man die aus dem Internet raus? Und im Moment haben wir, glaube ich, alle noch keine goldene Mitte oder keine richtige Lösung gefunden, dass wir einerseits online präsent sind. Dafür sind wir, das haben wir in der Pandemie alle, ganz bitter festgestellt, wo wir darauf alle angewiesen waren, dass unsere Betriebe dafür gar nicht ausgerüstet sind, also so viele Streams zu machen, ja, wo wir wirklich darauf angewiesen waren. Nur Rundfunkorchester, die haben natürlich diese Mittel, weil die ständig streamen und aufnehmen und aufzeichnen, ja. Und dann auch natürlich die Verträge, Musikerverträge. Du kannst nicht einfach kommen und eine Aufnahme machen und das ins Internet setzen. Also das geht nicht mit einem deutschen Orchester. Da sind auch Rechte und das ist auch richtig so. Ja. Ich finde, ich habe im Moment keine endgültige Lösung, was ich Ihnen hier jetzt anbieten könnte, also ein Wundermittel zu sagen, so müssen wir es machen. Ich glaube, da im Moment passieren sehr viele, finden auch sehr viele Diskussionen statt, auch nicht nur auf der Ebene von Chefdirigentinnen, auch auf Managerebene. Und ich weiß, Sie sind auch persönlich sehr aktiv in diesem Umfeld und so. Da müssen wir gemeinsam suchen, was können wir finden, diese Balance, dass wir die Leute online begeistern, dass wir auch Projekte initiieren, wo die jungen Menschen mitmachen können. Es gibt auch sehr viele tolle Projekte. Ja. Aber das ist noch im Entstehen.
Ja, vielen Dank erstmal dafür. Unser Podcast trägt ja den Titel Klangvoll. Also es geht um klangvolle Musik und darum, wie sie zustande kommt. Daher die Frage, welches Werk ist für Sie so bedeutsam, dass Sie es in Ihrem Leben noch unbedingt aufführen wollen?
Oh, es gibt so viele, leider. Aber ich sage jetzt so, bevor ich nach Magdeburg kam, dann war mein Traum, Prometheus von Skriabin aufzuführen. Und diesen Wunsch habe ich mir hier erfüllt. Das war in meinem allerersten Sinfoniekonzert. Ja, und ich wollte damals unbedingt als Zyklus alle Beethoven-Sinfonien aufführen, weil Beethoven, es reicht auch nicht, nur das einmal alle Sinfonien durchzuspielen. Ich glaube, Beethoven hat auch seine Musik so eine Fähigkeit, dass wir ganzes Leben von ihm lernen können, auch von ihm bereichern können, aber auch was dazu auch, das heißt also geben und nehmen. Also so ein Gefühl habe ich von Beethoven. Natürlich, ich liebe auch Wagner und Strauss. Also es ist bei mir im Moment ein bisschen so ein innerlicher Konflikt. Ich merke, dass viele, die mich als Gastdirigentin einladen, die denken, ich muss unbedingt russische Musik dirigieren, weil ich in Russland geboren und aufgewachsen bin. Ich liebe russische Musik, ist alles wunderbar. Aber hier in Deutschland habe ich mich in diese spätromantische Musik wirklich verliebt, in Strauss und Wagner. Und natürlich irgendwann ist mein Traum, den Ring zu machen.
Ja gut, Magdeburg ist ja durchaus ein mittleres Haus, wo das geht. Es haben ja auch schon wesentlich kleinere Häuser den Ring gemacht, haben wir vorhin drüber gesprochen. Was ist eigentlich mit den Möglichkeiten, finanziell und personell überhaupt zu stemmen? Zum Repertoire nochmal. Das fand ich eben ganz spannend, Ihre Aussage, dass Sie von Agenturen oder von denjenigen, die Sie als Gast verpflichten, dann auf ein bestimmtes Repertoire fixiert werden. Hier in diesem Fall ein russisches Repertoire. Ist das nicht generell ein Problem, dass wir, obwohl wir gefühlt 2 Millionen Konzertstücke vielleicht haben gegenüber 100 üblichen im Musiktheater, aber eine unendliche Vielzahl ja von Konzertrepertoire, dass es dann doch immer nur auf ein Kernrepertoire zurückläuft? Also wie ist es eigentlich zu schaffen, dass man das eine tut, also den Haydn, den Bach, den Mozart spielt, aber auf der anderen Seite diese Neugier nach wirklich neuem Repertoire, was auch altes Repertoire oder wiederentdecktes Repertoire von Komponistinnen insbesondere. Ich denke da beispielsweise auch an The Wreckers von Ethel Smyth, die ja hier im Deutschen Sinfonieorchester in der Berliner Philharmonie eine konzertante Wiederuraufführung erfahren hat. Also da gibt es ja unendlich viel Repertoire, was da noch gehoben werden will. Und wie geht man dann eigentlich auch gegenüber Agenturen auf der einen Seite, aber auch mit dem eigenen Publikum und mit der Innovationskraft sozusagen da um? Wie macht man das?
Ja, also ich habe hier in Magdeburg, nicht nur in Magdeburg, wenn ich auch als Gastdirigentin über das Programm mitbestimmen darf, dann versuche ich immer eine Mischung zu finden, dass ich ein Stück spiele, was das Publikum kennt. Und dadurch balanciere ich, dass ich immer einen Platz im Programm meistens hinterlasse für ein Stück, entweder ein neues Stück oder ein Stück, was nicht oft aufgeführt war, einfach aus meiner künstlerischen Überzeugung, das Stück zu spielen. Vor allem finde ich viel wichtiger, nicht nur Uraufführungen zu machen, sondern die Stücke, die uraufgeführt wurden, wieder zu spielen. Weil wir haben neulich auch mit unseren Dramaturgen so ein Gespräch gehabt und ich habe gesagt, es scheint mir im Moment so vor, dass im Moment so ein Überschuss von Uraufführungen stattfindet, aber dass die Stücke wieder aufgeführt werden, das ist ein Problem. Das hat natürlich auch oft damit zu tun, dass wenn ein Orchester ein Stück uraufführt, dann kriegt er die Presse und so. Und das andere Orchester denkt, ja, dann, wenn ich das Stück wieder aufführe, kriege ich keine Presse oder so. Aber so darf man auch nicht denken. Also ich habe schon bei einigen Kompositionen, da bin ich ganz stolz, dass ich denen sozusagen das Leben gegeben habe. Auch bei, es gibt zum Beispiel einen weißrussischen Komponisten, Leon Gurwitsch. Und als ich damals 2015 noch mein Projekt Classic for Peace organisiert habe, da habe ich sein Stück aufgeführt, Five Dances in Old Style für Streichorchester. Das war ein wunderbares Werk. Und dann habe ich das nach Magdeburg mitgebracht, dann habe ich das in Rostock noch gemacht, dann habe ich das noch irgendwo und jetzt, also ist es, dieses Stück läuft schon, ja, oder auch bei, es gibt eine wunderbare britische Komponistin, Anna Klein, und also ich zum Beispiel, ich liebe ihre Werke, und dann habe ich auch, es gibt ein Werk, was nicht so alt ist, also vor ein paar Jahren hat sie das uraufgeführt, Sound and Fury. Und dieses Werk haben wir schon in Magdeburg gespielt. Ich habe das schon in Finnland gespielt und wir werden das jetzt auch im Ballett benutzen. Also das finde ich viel wichtiger, dass man die Stücke, auch die neuen Stücke, dass man die immer wieder spielt.
Man sagt ja auch im Geschäft, dass die Erstaufführung meistens auch die Erstabführung ist. Also einmal gespielt und dann ist es wieder verschwunden. Insofern, ja, vielen Dank für diesen sehr guten Approach, für diesen Hinweis, eben auch wirklich uraufgeführte Dinge dann wiederholt zu spielen und sie dadurch quasi zu etablieren. Das ist ja vielleicht auch ein Weg für die Zukunft.
Deswegen ist es mir, als wir Grete Minder uraufgeführt haben, das ist für mich immer ein Anliegen, dass andere Theater sich trauen, dieses Stück auch aufzuführen. Und deswegen, ich finde es so, bin so froh, dass dieses Werk auch schon so viel Aufmerksamkeit gewonnen hat.
Ja, dann drücken wir die Daumen, dass Grete Minde noch häufiger auf deutschen und internationalen Bühnen zu hören sein wird. Das war unser Klangvoll-Podcast mit Anna Skrüleva, Generalmusikdirektorin in Magdeburg. Liebe Frau Skrüleva, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.